So, stimmt, das war das richtige Signal. 18 Uhr, wir fangen auch pünktlich an. Sie sehen, der AGG
Mama.
auch in der Corona-Zeit, das kriegen wir alles hin. Und ich darf Sie im Namen des AGG ganz, ganz herzlich begrüßen zum allerersten Online-Vortrag, den der AGD in seiner 52-jährigen Geschichte durchführt. Selbstverständlich hätten wir unser normales Programm für dieses Jahr geplant mit Führungen, Exkursionen, mit Vorträgen, mit allen möglichen Ausflügen, aber das müssen wir jetzt leider nochmal auf die hoffentlich nicht allzu lange Bank schieben. Aber jetzt haben wir uns eben entschlossen, einen Online-Vortrag zu machen, und ich freue mich auch, dass jetzt schon 19 Teilnehmer mit drin sind. Und ich freue mich noch mehr, dass wir für diesen ersten Online-Vortrag mit dem Herrn Ludwig Grimm auch ein ganz besonderes Thema aufgreifen können, nämlich die Darstellung, aber aus der Sicht des Sohnes, die Darstellung der Bürgermeisterzeit von Ludwig Grimm in Markgröningen während der NS-Zeit. Ich denke, da haben wir gleich ein richtig attraktives und auch sensibles Thema für den ersten Online-Vortrag gewonnen. Und Herr Grimm, schon vorab nochmal ganz herzlichen Dank. Wir haben einiges gemeinsam vorbereitet. Ich war auch mal von ihm eingeladen nach Esslingen, wo er dann sehr viel über die Geschichte erzählt hat. Und das hatte ich jetzt nur erwähnt, um Ihnen sagen zu können, Ihnen sagen zu dürfen, es wird ein spannender Vortrag. Ich darf alle Gäste bitten, das Mikro auszumachen und oder auszulassen, je nachdem. Und ich darf Sie auch bitten, vielleicht, obwohl es ein wunderschöner Anblick ist mit den vielen Gesichtern, auch die Videos abzustellen, einfach um die Netzkapazität nicht zu überlasten. Und dann sehen wir alle den Herrn Ludwig Grimm. Und Herr Grimm, ich darf Sie nun ganz herzlich bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
Liebe Anwesende an den Bildschirmen, ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen zu diesem Thema reden darf. Zuvor möchte ich kurz erwähnen, wie vertraut mir Markgröningen bis heute ist. Sie ist ja meine Geburtsstadt. Meine erste Erinnerung. Mit knapp 3 Jahren fiel ich 1945 in der Bahnhofstraße 41, damals Adolf-Hitler-Straße, vom Balkon des ersten Stocks in einen Rosenstrauch hinunter, unverletzt und ohne Kratzer. Sehen Sie es? Etwas später rannte meine 4-jährige Schwester unvorsichtig über die Straße und wurde von einem amerikanischen Jeep erfasst. Meine Mutter bat die Soldaten: Fahrt mich bitte zu Dr. Umbach. Dieser drückte meiner Mutter einen Chloroform-Wattebausch in die Hand: Drücken Sie den auf das Gesicht des Kindes. Während er nähte, rief er plötzlich: Nicht so viel, Sie atmen ja nicht mehr. So lernt man in der Not Anästhesie. Am nächsten Tag kamen die Soldaten wieder, fragten nach dem Kind und brachten Süßigkeiten. Als sie erfuhren, dass es überlebt hätte, weinte einer der beiden, ein Schwarzer, vor Freude.
Wir haben extra gesagt, Schwarze soll er nicht sagen, sondern Afrikaner.
Oh, Hans Hermann, ich habe aber extra im Spiegel gelesen, dass man Schwarzer sagt und nicht Afrikaner.
Okay.
Wir streitet uns hinterher, gell? Später war ich regelmäßig in den Ferien in der Schreinergasse bei Kauls in ihrem heimlichen Häuschen. Später eine fantastische Vermietung in Schmitz oben. Damals also in dem heimlichen Häuschen. Else Kaul war unser vielgeliebtes Kindermädchen und spätere Patentante. Unvergessen in ihrer Güte und selbstlosen Hilfsbereitschaft. Das sieht man also die Else noch als Schulkind. Ich hoffe, man kann sehen. So genau weiß ich nicht, ob es geht. Und später als ein Ehrengast bei einem der Familienfeiern. Oma Kaul habe ich beim Ehrenlesen und Tannenzapfenlesen geholfen. In der Bartholomäuskirche wurden damals die Glocken noch von unten geläutet, Wenn man sich dann an einem Seil festhielt, was natürlich verboten war, schwang man prächtig rauf und runter. Gerne war ich auch im Bauernhof von Gröners. Ihr etwa gleichaltriges Töchterchen Gertle versuchte damals vergeblich, mir das Melken einer Kuh beizubringen. Genug der Nostalgie. 2010 verabredete ich mich im Markgröninger Stadtarchiv mit der kompetenten Ansprechpartnerin Dr. Petra Schad. Ich übergab ihr Originalunterlagen aus dem Nachlass meines Vaters. Sie meinte aber, Berichte über ihn sollten fremde Forscher tun. Diese hätten dann kein persönliches oder familiäres Verhältnis zu meinem Vater. So ist das heutige Thema auch keine Auswertung über ihn als Bürgermeister, sondern wie angekündigt, nur ein Bericht aus Sicht des Sohnes. Dass ich mich trotzdem um Objektivität bemüht habe, versteht sich. Wie kam denn mein Vater zu seinen Überzeugungen, zu guten und zu schlechten? Sein Vater war Maurermeister, Bauunternehmer und Nebenerwerbslandwirt in Denkdorf, Kreis Esslingen. Er ist auch Ludwig. Seine Mutter war Hausfrau und Mitglied der Altpetitischen Gemeinschaft, eine Gruppierung innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mein Vater respektierte zwar lebenslang die pietistische Frömmigkeit, weil er ihre Mitglieder immer wieder als hilfsbereit und ehrlich erlebt hatte. Andererseits störte ihn eine gewisse Enge dieser Glaubensprägung. 1928 war er einer der Gründungsmitglieder des CVJM Denkendorf, war dort aktiv beteiligt, bis er wegzog und blieb dem Verein lebenslang verbunden. Nach der mittleren Reife kam er zur Ausbildung zu einem Bezirksnotar in Dörzbach an der Dachst und qualifizierte sich 1927 für die Notariatslaufbahn. Dabei haben ihn seine Denkendorfer Freunde nicht vergessen. Sie schenkten ihm eine Bibel mit folgender Widmung: Ludwig Grin, aus Dankbarkeit gewidmet von deinen Freunden, 1924, mit dem Zitat: Dein Wort sei deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinen Wegen, Psalm 119. Er suchte aber in Dörzbach offenbar keinen Anschluss an eine christliche Gruppe, sondern wurde begeistertes Mitglied bei einer Wandervogelgruppe namens Adler und Falken. Dann wurde er 1930 auch Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP, und trat in deren Schutzabteilung SA ein. Über seine Motive schreibt er: Die nach dem Ersten Weltkrieg, die Not des Vaterlandes, die drückende Arbeitslosigkeit, das Parteienelend, zuletzt 35 Parteien, die Gefahr des Kommunismus ließen uns, die Vertreter der jungen Generation, sehnsüchtig Ausschau halten nach Hilfe und Erlösung. Dies schien sich in Adolf Hitler und seinem Programm zu bieten. Er versprach Arbeit und Brot und hatte in seinem Programm die Forderung nach positivem Christentum stehen. Nach verschiedenen Tätigkeiten bei Notaren und in der Rechtsabteilung einer Bausparkasse, heute Wüstenrot, war er im damals sogenannten württembergischen Kultministerium tätig. 1934 wurde er, wie er schrieb, ohne Bewerbung und Zutun durch das württembergische Innenministerium mit 29 Jahren zum Bürgermeister der Stadt Markgröningen ernannt. Ein Führer der Hitlerjugend war auf ihn aufmerksam geworden und hatte ihn für das Amt vorgeschlagen. In Markgröningen war im Sommer 1933 der demokratisch gewählte und allgemein beliebte Bürgermeister Heinrich Zillhardt von seinem Stellvertreter und NSDAP-Mitglied aus seinem Amt gedrängt worden. Dieser Stellvertreter versah die Amtsgeschäfte aber so mangelhaft, dass selbst die NSDAP-Oberen nach einem Ersatz suchten. Neresee im Heimatbuch Mark Gröningen, Menschen und ihre Stadt, herausgegeben vom Arbeitskreis Geschichtsforschung, Heimat- und Denkmalpflege. Sehr interessante Bücher kann ich nur empfehlen. Demokratische Wahlen, hierfür waren abgeschafft worden. Bürgermeister wurden nur noch unter massiver Einflussnahme der NSDAP durch Verfügung des württembergischen Innenministeriums eingesetzt. Die Rede bei seiner Amtseinführung wurde in der Mark-Gröninger Zeitung vom 14.06.1934 abgedruckt. Dabei sagte er unter anderem: Ich bin Nationalsozialist. Mein Führer hat mich auf diesen Platz gestellt, um hier Träger der nationalsozialistischen Gedankenwelt, Vollstrecker nationalsozialistischen Wollens zu sein. Ich bin entschlossen, den geraden Weg nach vorwärts zu gehen. Niemand verpflichtet als meinem Gewissen, streng gerecht gegen jedermann, ohne Ansehen der Person, überall und immer das Gemeinwohl über den Vorteil des Einzelnen stellend. Zurück zu den Adler und Falken. Alle Jugendbünde wurden ab 1933 von der NSDAP nach und nach verboten. Alle Jugendlichen wurden in die Hitlerjugend bzw. den Bund der Mädchen gezwungen. Damit hatte er niemals gerechnet und er war zornig darüber. Er blieb aber trotzdem Mitglied der NSDAP bzw. der SA. Als letzter Gauführer des Gau Schwaben, der Adler und Falken, schrieb er in seinem letzten Rundbrief im Juni 1933: An dem Willen des Nationalsozialismus, neben sich niemanden und nichts zu dulden, ist nicht länger zu zweifeln. Er versuchte dann aber, seinen geliebten Bund irgendwie innerhalb der NSDAP zu retten. So steht im gleichen Grundbrief, Zitat: Die Spielschar stellt sich der NSDAP für die Ausgestaltung deren Feste und so weiter weitgehend zur Verfügung und die Möglichkeiten für wehrmäßige Betätigung werden im Bunde immer begrenzt bleiben. Die einzige groß angelegte Möglichkeit ist heute in der SA, also dort hineingehen. Es half alles nichts. 1934 wurden auch die Adler und Falken ganz verboten. Als Hereinwachsender hat mich gewundert, wie mein Vater einer Partei treu bleiben konnte, die seine geliebten Adler und Falken so mir nichts, dir nichts verboten hatten. Er meinte offensichtlich, den Bund einer höheren Idee opfern zu müssen, wenn Widerstand zwecklos geworden war. Welche Täuschung! Nun war Widerstand damals schon gefährlich. So wurde zum Beispiel ein guter Nachbar aus Denkendorf, der Maurerpolier Wilhelm Ostwald, bei der hitlerischen Machtergreifung 1933 im Konzentrationslager Heuberg in politische Haft genommen. Er war nur Vorstand des Arbeiterradfahrvereins Solidarität und Mitglied der EKPD gewesen. Es gelang meinem Vater, ihn über seine Parteikanäle wieder freizubekommen. Wilhelm Ostwald dankte es ihm 1945, als mein Vater in der politischen Abteilung des Kriegsgefangenenlagers Neuengamme bei Hamburg einsaß, früheres KZ gewesen. Er fertigte als Mitglied der provisorischen Gemeindeverwaltung Denkendorf, also Ostwald, und anerkannter Verfolgter des Naziregimes ein Gnadengesuch von meinem Vater. So kam er schon Anfang 1946 relativ bald wieder zu Hause. Andere Politische mussten viele Jahre dort bleiben. Beim Kriegsausbruch 1939 bekam mein Vater den Gestellungsbefehl und stellte mit Schrecken fest, dass er, wie mir meine Mutter etwas spöttisch erzählte, fürs Vaterland noch keinen Sohn gezeugt hätte. Die beiden waren schon 2 Jahre befreundet gewesen. Jetzt schickte er als Heiratsantrag ein Telegramm nach Westfalen, wo meine Mutter Sport- und Hauswirtschaftslehrerin war: Komme zur standesamtlichen Trauung, Rathaus Mark Gröningen, 15.10.39, 11 Uhr. Da sieht man meine Mutter. Meine Mutter hatte davor, 1937, von einem Ludwigsburger Pfarrersohn und Berufsoffizier ein uneheliches Kind bekommen. Das war damals schlimm. Der Offizier zögerte mit einer Heirat so lange, dass er wegen der zu weit fortgeschrittenen Schwangerschaft seinen Job als Berufssoldat hätte quittieren müssen. Er ließ sie im Stich. Nun hatte er eine kinderlose Schwester, Pfarrfrau in unserer Gegend, die unbedingt Kinder wollte. So überredete man meine Mutter, das Kind hier im Württembergischen auszutragen und aus dem Kindsbett heraus zur Adoption freizugeben. Das hat meine Mutter später bitter bereut, aber sonst gäbe es mich nicht. Nun war der Kindsvater ein Freund meines Vaters, Bürgermeister Grin, und wurde von ihm gebeten, Taufpate zu werden. Also fuhr mein Vater zur Taufe ins Pfarrhaus und lernte dort meine Mutter kennen. Sie war vielseitig begabt und wanderfreudig. Sie war ein Jahr in Paris Au-pair gewesen und danach als Lehrerin in einem Internat für englische höhere Töchter in der französischsprachigen Schweiz. Also Hauswirtschaft und Sport. Vor und nach der heimlichen Geburt, die im Württembergischen stattfand, war sie wieder in ihrer westfälischen Heimat tätig. Also bei dieser Tauffeier verliebte sich nun mein Vater. Alles blieb streng geheim. Auch das Kind später und wir späteren Kinder erfuhren nichts. Meine Halbschwester hielt ihre Tante bis ca. 16 Jahre vor ihrer Mutter. Dann entdeckte sie selbst die Wahrheit. Man stelle sich vor, wir machten zum Beispiel als Familie einen Besuch im Dekanat, das war der Stiefvater inzwischen geworden, ihr Patenonkel Ludwig, auch zur Konfirmation angereist, mit der geliebten Tante Ilse, dabei kam sie doch als leibliche Mutter, unerkannt. Und wir Kinder auch ahnungslos. Sie war bei uns in Ferien und wir haben uns kräftig gestritten. Ich erfuhr die Sache erst mit 19 und nahm sofort bis heute guten Kontakt zu meiner Halbschwester auf. Sie hat dann studiert, war Oberstudienrätin und ist natürlich längst in Rente. Als mein Vater 1961 starb, brach von meiner Mutter der seelische Halt weg. Sie machte eine schwere Nervenkrise durch, erholte sich aber einigermaßen und überlebte ihn noch 31 Jahre, selbstständig in dem Bauernhaus, dem Elternhaus meines Vaters. Zurück zu 1939. Mein Vater zog mit stolz geschwellter Brust in den Frankreich-Feldzug, schrieb vom Kriegsgeschehen begeisterte Briefe, damals haben sie ja noch gewonnen, verlor bei Soissons ein Auge und nahm bis Herbst 1944 wieder seine Arbeit im Rathaus auf. Er bekam wegen seiner eigenständigen Amtsführung und seiner christlichen Einstellung zunehmend mehr Ärger mit der Kreisverwaltung der NSDAP. Die kirchliche Trauung, allerdings in Westfalen, und die Taufen, allerdings Haustaufen, wurden in der Stadtkirche abgekündigt und jeweils von einem Spitzel oder Spitzelin weitergeleitet. Dazu kamen all die Jahre irgendwelche Beschwerden vom SA-Ortsgruppenleiter, der in die ganze Zeit angegriffen und geärgert und geschadet hat. Er hatte halt nicht Bürgermeister werden dürfen. Bei einem Besuch 2003 bei Frau Johanna Bayer, das war eine frühere Mitarbeiterin im Rathaus, hat sie mir erzählt, wie sie nach Abschluss der Handelsschule 1934 mit 16 Jahren aufs Rathaus gekommen sei. Mein Vater habe sie nicht nur beruflich gefordert und gefördert, sondern ihr auch Besuche von Theateraufführungen, zum Beispiel Don Carlos, glaube ich Schiller, oder von Oratorium der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach vermittelt. Er habe sie auch zu seinen Überzeugungen gewinnen wollen. Er sei von der nationalsozialistischen Sache ganz überzeugt gewesen und habe eine sehr positive Einstellung zum Soldatentum gehabt. Weiter hat sie mir erzählt, zu einem ihrer Geburtstage habe er ihr von Ernst Dwinger, nicht Ernst Jünger, ein Buch aus dem Ersten Weltkrieg geschenkt, namens Eine Armee hinter Stacheldraht. Sie sei damals mit etwa 17 Jahren völlig davon überfordert gewesen, was Männer, die jahrelang im Lager stecken, in ihrer Not treiben. Ihr Vater habe dann das Buch gelesen und ihr das Weiterlesen strikt verboten. Er habe meinen Vater zur Rede gestellt, also den Bürgermeister Grin. Als dieser nichts habe einsehen wollen, habe ihr Vater gesagt, dass die Erziehung der Kinder immer noch Sache der Eltern sei. Trotzdem habe mein Vater ihr später die Fortsetzungsbände geschenkt. Unglaublich. Unser Vater habe sie aber nie bedrängt und ihren christlichen Glauben respektiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Bericht von Frau Bayer im Heimatbuch Band 620. Sie schreibt dort: Mit mir waren während der NS-Zeit noch andere Mädchen aus dem Mädchenkreis auf dem Rathaus tätig. Bürgermeister Grin hatte sie eingestellt, weil er, nach seinen Worten, wusste, dass er sich auf diese Leute verlassen könne. Vor allem in Bezug auf die NSDAP natürlich. Dies wurde ihm von der örtlichen und überörtlichen Parteiführung sehr angekreidet. Es wurde ihm vorgeworfen, er beschäftige nur konfessionell gebundene Leute. Unter anderem war dies mit ein Grund, schreibt Frau Bayer, dass er Ende 1944, obwohl er kriegsversehrt war, von der Kreisleitung der NSDAP vor die Alternative gestellt wurde, sein Amt als Bürgermeister zur Verfügung zu stellen oder sich wieder zum Frontdienst zu melden. Der allerletzte Anlass war die Taufe meiner jüngeren Schwester 1944 Sommer. Er kam nach Kriegsende 1945 ins Kriegsgefangenenlager Neuengamme bei Hamburg, wie gesagt, früheres Konzentrationslager. Als ich etwa 12 Jahre alt war, hat er mir erzählt, dass sie dort hätten antreten müssen. Ein englischer Offizier habe gebrüllt: Parteigenossen vortreten. Mein Vater sei vorgetreten. Damals entfuhr mir der Satz: Da war ich aber schäbled, Vater. Er schnaubte und sagte: Ich habe nichts Unrechtes getan. Warum hätte ich mich nicht zu meiner Parteimitgliedschaft bekennen sollen? Er kam darauf in die politische Abteilung des Lagers. 2007 sagte mir Else Kaul, sie habe von Magdalene Weigel, ehemaliges Ratstübli, erfahren, dass ein alter Kriegskamerad meines Vaters namens Erwin Burg in einem Altersheim in Ingersheim lebe. Ich besuchte ihn. Er erzählte mir vom gemeinsamen Kriegsende und der Kriegsgefangenschaft in Neuengamme, er in der unpolitischen Abteilung, mein Vater in der politischen, getrennt durch einen Stacheldrahtzaun. Er habe beobachtet, wie Wachpersonal, ehemalige KZ-Häftlinge, die Politischen aus Rache immer wieder mit Lederkoppeln und Reitpeitschen geschlagen hätten, auch meinen Vater. Sie hätten sich später überraschend wieder getroffen, also Burg und meinen Vater, und zwar beim Schätzen von Obstbäumen, die dem Neckarkanal hätten weichen müssen. Er sei als Baumwart von Ingersheim tätig gewesen, mein Vater im Auftrag der Wasser- und Schifffahrtsdirektion zuständig für Grundstücksgeschäfte. Mein Vater habe ihn nicht wiedererkannt. Da habe er zu ihm gesagt: Hätten Sie mal von den Engländern der Ranzen vollkriegt? Das sei es meinem Vater gedämmert und es sei ein schönes Wiedersehen geworden. Soweit Burg. Mein Vater wurde von den Amerikanern zum 1. September 1945 abgesetzt. Dies hat ihn zeitlebens gewohnt. Ich meine aber, er sei zu Recht abgesetzt worden. Er war dann nicht demokratisch gewählt worden und überzeugter Nationalsozialist gewesen, der erst nach dem Krieg und auch nur allmählich davon abgerückt ist. Er hätte sich nach seiner Identifizierung wieder als Bürgermeister bewerben können. Tatsächlich wollten ihn Mark Gröninger Bürger einmal dafür als Kandidat gewinnen und haben ihn sogar in Denkendorf, wo wir später wieder wohnten, in seinem Elternhaus, besucht. Davon riet ihm aber meine Mutter wegen seiner Nazi-Vergangenheit erfolgreich ab. Zurück zu 1945. Zuerst kamen die Franzosen als Besatzungsmacht nach Mark Gröningen. Meine Mutter erzählte mir, sie habe damals NSDAP-Mitglieder vor Verfolgungen schützen wollen. So sei sie mit ihren Kindern aufs Rathaus geeilt und habe belastende Akten in die Stadthalle geschafft und in einem Nebenraum in einer Truhe versteckt. Da sei unversehens ein französischer Offizier aufgetaucht, jedoch gleichzeitig mit meiner damals einjährigen Schwester mit überquellenden Windeln. Der Offizier habe sich die Nase zugehalten und sei verschwunden. Danach habe sie zu Hause begonnen, belastende Akten zu verbrennen, bis Nachbarn sie darauf aufmerksam gemacht hätten, dass es auffiele, wenn es bei so schönem Frühlingswetter derart aus dem Kamin qualme. Da mein Vater schon seit Juli kein Gehalt mehr bekommen hatte, zog unsere Mutter mit uns zu ihren Schwiegereltern nach Denkendorf in ihr Bauernhaus um. Unter unserem Wohnzimmer verströmten zwei Kühe behagliche Wärme. Kuhstall rieche ich heute noch gerne. Zum Umzug stellte unser Vermieter, Fabrikant Näher, freundlicherweise seine LKW zur Verfügung. Im Frühjahr 1946 wurde mein Vater, wie erwähnt, entlassen. Ich erinnere mich, wie er im Bett liegend lebensgefährliche Hungerödeme auskurierte. Diese hat er immer den Engländern als Strafaktion zugeschrieben. Ich las aber im Dokumentationszentrum Neuengamme, sehr interessant dort heute, dass damals auch die Hamburger so gehungert hätten, dass sie die neuen Gammer beneidet hätten. Mein Vater bekam Berufsverbot und wurde Gartenarbeiter bei der Stadt Stuttgart. Er erlernte den Baumarztberuf, sein späteres Hobby, und schlug sich durch, bis er nach seiner sogenannten Entnazifizierung wieder Beamter wurde, allerdings wieder unten als Inspektor zur Anstellung. Aber zuvor kam er 1948 vor das Entnazifizierungsgericht der sogenannten Spruchkammer in Ludwigsburg. Es gab 5 Gruppen von Angeklagten. Erstens Hauptschuldige, das waren die Kriegsverbrecher, Belastete, Aktivisten, Militaristen und Nutznießer. Drittens Minderbelastete, das war die Bewährungsgruppe, so wurde er angeklagt. Viertens Mitläufer, so wurde er verurteilt. Fünftens Entlastete, die vom Gesetz nicht betroffen waren. Er schrieb 1948 der Spruchkammer in Erwiderung der Klageschrift: Wohl sprechen gegen mich mehrere formale Tatbestände, Anmerkung von mir, Mitgliedschaft bei der NSDAP, SA und so weiter. Doch bitte ich die Spruchkammer, mit Ernst zu würdigen, aus welcher Gesinnung sich meine Zugehörigkeit zur Partei ergab und wie sich diese Gesinnung im Verhalten gegen Mitmenschen kundtat. Er hob vor allem auf seine gute Amtsführung ab. Überzeugungen, auch falsche, könne man nicht aburteilen, sofern sie zu keinen konkreten Taten führen würden. Wie immer versuchen Angeklagte vor Gericht, Entlastetes beizubringen. Etliche Zeugen schrieben damals teils aus Überzeugung, teils aber sicher auch aus Gefälligkeit nur das Beste für den Angeklagten. Im Volksmund hießen damals Entlastungszeugnisse in Anlehnung an ein Waschmittel Persilscheine. Aber interessant sind sie doch, besonders wo nachprüfbare Fakten genannt wurden. Ich kann diese Entlastungsdokumente aus Zeitgründen nicht ausführlicher nennen, sie sind aber alle für Sie im Stadtarchiv nachzulesen. Einige Beispiele. Den Denkendorfer Wilhelm Oswald habe ich schon erwähnt. Der Mark Gröninger, Gipser Ernst Wiedmeier, den konnte mein Vater durch schriftliche Gesuche und zuletzt durch eine entscheidende telefonische Aussprache mit dem Kommandanten des KZ Welzheim, SS-Sturmbannführer Buck, nach 5-monatiger Haft aus diesem Lager befreien. Ein weiterer Entlastungszeugnis, die alle vorliegen. Der Arbeiter Richard Eislinger, ein alter Mark Gröninger Kommunist, war vom Sondergericht Stuttgart im Jahr 1941 auch wegen politischer Äußerungen zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Für ihn fertigte er ein Gnadengesuch. Der Landkreis des Kreises Mark Gröningen, Dr. Hermann Thierfelder, bestätigte ihm, dass er Versuche der Parteidienststellen auf die Verwaltung Einfluss zu nehmen, immer wieder abgewehrt habe. Mein Vater gab selber an, dass er bei der letzten Volksabstimmung 1938 anlässlich des Anschlusses Österreichs an das Reich für eine absolut geheime Wahl gesorgt hätte. In Mark Gröningen hätten 16 Personen mit Nein gestimmt. So viele Nein-Stimmen hätte es sonst in keiner Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg gegeben, auch in Ludwigsburg nicht. Die Eheleute Pauline und Heinrich Ritter, Friedhofsweg war, wohnen sie, glaube ich, wollten für ihren Alterssitz in Mark Gröningen ihr Haus in der Schweiz verkaufen. Andererseits wollte ein jüdischer Fabrikant aus Göppingen namens Ludwig Eisig mit seiner Familie dorthin fliehen, brauchte dazu aber als Eintrittsgeld Devisen. Mein Vater besorgte die Verträge und beantragte die Genehmigung der Devisenstelle. Die äußerst schwierigen Verhandlungen zogen sich 2 Jahre hin mit schriftlichen Vorwürfen der Untätigkeit an meinen Vater von beiden Seiten. Er bekam üble schriftliche Vorwürfe seitens der NSDAP, wo sie schrieben, er hätte verbotenen Umgang mit Juden. Es gelang schließlich, über diese Rettungsaktion der Juden war ich früher ein wenig stolz gewesen. Johanna Bayer sagte mir aber, als ich sie besuchte, er habe als Bürgermeister nebenher immer wieder Fälle selbst übernommen, um für eventuelle spätere Zeiten im Geschäft zu bleiben, zum Ärger des eigentlich zuständigen Notars Häusermann. Immerhin hat er geholfen, das Leben dieser Menschen zu retten, und vor Gericht hat ihm die Sache natürlich geholfen. Der evangelische Stadtpfarrer Gerhard Kumpf hat ihm bestätigt, dass er immer Kirchenmitglied geblieben war und ihn und die Gemeinde nie behelligt hätte. Weitere Entlastungszeugnisse kamen unter anderem vom Feuerwehrkommandanten Karl Hetterich, von seinen Mitarbeiterin Eugenie Baumann, also von Johanna Bayer auch, und von späteren Dekan von späteren Ludwigsburg, Ernst Schieber. Dieser war oberster Wehrmachtsdekan im besetzten Frankreich gewesen und heimlicher Verbindungsmann zwischen den Verschwörern des 20. Juli 1944 in Paris und dem Landesbischof Theophil Wurm, der später aber immerhin zum entschiedenen Hitlergegner geworden war. Die Schiebers waren ausgebombt worden. Meine Eltern kannten sie vorher nicht, hatten sie aber in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung mit aufgenommen. Die beiden Männer, obwohl parteiideologisch ursprünglich getrennt, befreundeten sich lebenslang. Als Kinder durften wir Onkel Ernst zu Dekan Schieber sagen. Dieser hat ihn schon vor Kriegsende vorsichtig kritisch gemacht, als er vom Staatsbegräbnis von Erwin Romme ganz aufgewühlt von Ulm nach Markgröningen zurückgekommen war. Er habe immer wieder gerufen, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, die steinernen Gesichter der Generäle. Der folgende Bericht eines Freundes im Zusammenhang mit meinem Vater als Bürgermeister in Markgröningen geht auf das Jahr 1938 zurück. Ich zitiere ihn. Ein gebürtiger Markgröninger war seit 1928 in einer schweizerischen Seidenweberei in einem Grenzdorf bei Waldshut beschäftigt. Der Familienvater war nicht Parteimitglied, was ein Arbeitskollege wohl zum Anlass nahm, den Fremden aus Markgröningen bei der NSDAP als Halbjude zu denunzieren. Sein zweiter Vorname Jakob schien dies zu signalisieren. Um die Gefahr für die Familie zu beseitigen, wollte der Angegriffene widerwillig gegen seine Überzeugung der Partei beitreten, was aber durch das örtliche Bürgermeisteramt abgelehnt wurde, weil kein Arier-Nachweis vorlag. Damals mussten alle Deutschen mit einem sogenannten Arier-Pass nachweisen, dass sie keine jüdischen Elternteile hatten. Die betroffene Familie wusste recht genau, wie es um das Leben jüdischer Menschen in Deutschland bestellt war und planten deshalb ihren zweijährigen Sohn, also meinen Gröninger Freund, durch Freunde über die Schweiz nach Amerika zu Verwandten zu bringen. Um eine Lösung des Konflikts zu erreichen, bemühten sich die Eltern des Buben, einen Arier-Nachweis für den Vater beizubringen. Entsprechende Anfragen an die Stadt Markgröningen, seinem Geburtsort, blieben zunächst unbeantwortet, weil sich die Mutter des Gefährdeten beharrlich weigerte, den Namen des Vaters ihres Sohnes, der nun in Not war, preiszugeben. Nach bangen Wochen des Wartens wurde der Beschuldigte auf das örtliche Rathaus bestellt. Dort hat man ihm mitgeteilt, dass die Stadt Markgröningen den erforderlichen Arier-Ausweis ausgestellt und übermittelt habe. Die Gefahr war vorüber. Nach dem Krieg hat der Sohn des damals Beschuldigten, längst selbst Markgröninger Bürger, durch Zufall erfahren, dass der damals aus Markgröningen übermittelte Bescheid auf Veranlassung des Bürgermeisters Grin auf dessen Risiko ohne Beweise des Arier-Status veranlasst hatte. Mein Freund Hans-Hermann Speidel berichtete mir über meinen Vater weiter. Während des Krieges hat Bürgermeister Grin meine Großmutter, Witfrau, mütterlicherseits aufs Rathaus bestellt, weil sie Eigentümerin eines großen Grundstücks in Nähe der Stadthalle war. Und dieses Grundstück sollte in den Besitz der Stadt Markgröningen überführt werden. Es würde als Aufmarschplatz der SA benötigt. Der Bürgermeister eröffnete meiner Großmutter, so wurde berichtet, dass er zwei Möglichkeiten des Transfers gäbe, nämlich ein freiwilliger Verkauf an die Stadt zu einem Pfennigbetrag je Quadratmeter oder es würde Enteignung verfügt. Leider verkaufte meine Großmutter unter dem gegebenen Druck. Bei Enteignung hätte unsere Familie das Grundstück nach dem Krieg wieder zurückbekommen. Nutznießer der damaligen Transaktion ist heute die Stadt Markgröningen. Zurück zur Spruchkammer. Zu seiner Verteidigung vor der Spruchkammer hat mein Vater 1948 geschrieben: Ich bin wirklich aus reinem Idealismus und im besten Glauben zur Partei gegangen. Irgendetwas, was ich als sittlich nicht gut anzusehen vermochte, bin ich nie nachgegangen. Dass sich in der Partei neben den Idealisten auch verkrachte Existenzen und machthungrige Karrieremacher breit gemacht haben, ist mir erst sehr viel später aufgegangen. Und dass Adolf Hitler mit dem Leben des ihm überantworteten deutschen Volkes ein furchtbares Wabank-Spiel spielte, dessen bin ich eigentlich erst nach dem Zusammenbruch vollends inne geworden. Weiter schreibt er, hat er geschrieben, ich wollte als Idealist mir selber treu bleiben und habe der mir anvertrauten Gemeinde und ihren Menschen zu dienen versucht, so gut ich konnte. Was mir als Unrecht und mit dem Gewissen nicht vereinbar schien, versuchte ich von ihnen fernzuhalten und wenigstens zu mildern. Er schreibt auch, dass immer wieder Frauen zu ihm gekommen seien, er möge doch ihre Männer, die nicht in den Krieg mussten, sozusagen UK gestellt, unabkömmlich, in den Krieg schicken, sie hielten es mit ihren Männern nicht mehr aus. Das habe er mit seinem Gewissen nie verantworten können, wenn sie gefallen wären. Und dann wäre er da schuldig geworden. Er wurde, wie gesagt, als Minderbelasteter angeklagt und als Mitläufer verurteilt. Warum hat er seine Zweifel nur der Spruchkammer geschildert und nie dem Sohn? Er hätte doch einfach sagen können, lies mal meine Spruchkammerakten und den Aktenstoß zu dem Tauschhandel mit dem jüdischen Fabrikanten. Das wären gute Gespräche geworden, auf Augenhöhe. Meine Mutter hat vieles bei uns Kindern im Guten und vermittelnd aufgefangen, sodass unser Familienleben insgesamt doch harmonisch war, sofern nur kritische Fragen ausgeblendet blieben. Es war eine prächtige Frau. Ihre Ehe war trotz erheblicher Unterschiede gut, das spürten wir Kinder. Ihr Wahlspruch war ein Wort des Apostels Paulus, Epheser 4, lasst die Sonne nicht über eurem Ärger untergehen. Meine Mutter hat mir später erzählt, dass beide bei Spannungen deshalb nachts nicht hätten einschlafen können. 16 Jahre lang hätte sie aber das erste Wort sagen müssen. Dann sei es auch einmal von ihm gekommen. Als Halbwüchsiger fragte ich meinen Vater, ob er damals nicht gewusst habe, wie schlimme Dinge damals passiert seien. Er sagte, er habe damals nichts davon gewusst, aber manchmal gingen bei ihm doch Erinnerungsfenster auf. Bei einer Bahnfahrt zu seinem zweiten Kriegseinsatz im Osten habe er bei einem Aufenthalt auf dem Gegengleis einen Transport gesehen mit schrecklich ausgemergelten Menschen. Einmal seien sie an einem Kriegsgefangenenlager mit entsetzlich hungernden Russen vorbeigekommen. Sie hätten Futterrüben aus einem benachbarten Feld gerissen und über den Zaun geschleudert. Wachen hätten sie vertrieben. Einmal erwähnte er, er habe in den letzten Kriegstagen von einem Vorgesetzten den Befehl erhalten, zwei russische Kriegsgefangene in einer Sandgrube zu erschießen. Er habe die beiden abgeführt, dort in die Luft geschossen und habe sie laufen lassen. Meiner Schwester gegenüber hatte erwähnt, dass in Schwieberdinger Bauern, die mit ihm als Bürgermeister zu tun gehabt hätten, von dem Konzentrationslager bei Feigen berichtet hätten und ob er nichts gegen die Zustände dort unternehmen könne. Ich habe auch unsere Mutter gefragt, ob sie während der Hitlerherrschaft von Gräueltaten erfahren hätte. Sie verneinte. Aber einige Jahre vor ihrem Tod, schon nach 80, erzählte sie plötzlich, die heutige orthopädische Klinik Markgröningen war damals eine sogenannte Landesfürsorgeanstalt für geistig behinderte Menschen. Mit dem Leiter Heinrich Schoder habe sie sich manchmal unterhalten, wenn er am Haus vorbeigegangen sei, um Besorgungen in der Stadt zu machen. Einmal habe er ihr erzählt, dass arbeitsunfähige Heimbewohner mit Bussen abgeholt würden. Dann sage er zu seinen Schützlingen, nehmt irgendeine Hacke und geht schnell aufs Feld, hackt oder tut Vincent so, sonst würdet ihr mitgenommen. Bestimmt hat dieser Mann etlichen seiner Schützlinge so das Leben gerettet. Im Internet fand ich seine Zeugenaussage bei dem Prozess gegen den Arzt Dr. Otto Baute. Dieser Arzt hat in Grafeneck bei Münsingen die Morde an 10.654 Kranken geleitet. Ein Zitat von Hannes Schober aus dem Prozess. Ich versuchte den Kranken schlecht, circa 60 Jahre alt, spinale Kinderlähmung von Jugend auf, der sich im zweiten Stock in der Männerabteilung befand, zu retten und sagte dem Transportleiter, dieser Kranke wisse genau, was ihm bevorstehe. Der Transportleiter erklärte, sich den Kranken anzusehen und trug ihn dann selbst auf den Armen vom zweiten Stock in das Transportauto. Schlecht rief, unser Blut komme über euch und eure Kinder. Der Befehl zur Ermordung von nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken kam von Adolf Hitler persönlich mit einem auf den Kriegsbeginn rückdatierten Schreiben vom 1.9.1939. Beauftragt war sein Leibarzt Brandt. Ich hatte auf der einen Seite einen vorbildlichen Vater, geradlinig, hilfsbereit, korrekt, gesellig, mit vielen guten Freunden und Verwandten. Wir machten viele schöne Wanderungen. Weil er sogar anders war wie meine Mutter, habe ich sie manchmal einmal gefragt, sag mal Mutter, genierst du dich nicht vor deinen Verwandten in Westfalen über unseren Vater? Nun waren die Verwandten oft recht flott im Umgang. Und sie sagte, nein, die haben mich alle beneidet. Jeden Sonntagmorgen durften wir Kinder zu den Eltern ins Bett schlüpfen und dann sagen wir auswendig viele schöne alte Wanderlieder. Zum Beispiel, Schäfer, sag, wann fährst du in Klee, wenn ich keinen Bauern sehe und so weiter. Aber er konnte nie warten. Er spornte mich ständig an. Du kannst alles studieren, was du willst, sagte er mit seinem niedrigen Gehalt. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass er mich einmal gelobt hätte. Als meine ältere Schwester mit etwa 15 Jahren nach einer Auseinandersetzung mit ihm nachts aus dem Haus rannte, lief ich ihr ungefragt spontan hinterher, beruhigte sie und brachte sie schließlich zurück. Mein Vater verlor kein Wort, keinen Dank. Aber meine Mutter sagte mir später, er sei sehr besorgt gewesen und mir sehr dankbar gewesen. So lebten wir leider zunehmend nebeneinander her. Bei kritischen Fragen seiner politischen Vergangenheit gab es gleich Ärger. Einmal, ich war etwa 12 Jahre alt, fragte ich ihn, wie er über Hitler dachte. Er sagte, Hitler war ein guter Mann. Arkriecher und Karrieremacher haben ihn missbraucht. Also mir gegenüber keinerlei zugeben, dass Hitler ein Verbrecher war. Im Prozess damals hat er es wenigstens angedeutet. Aber das war ein Prozess. Soweit meine späteren spärlichen Erinnerungen, wenn mein Vater ganz selten über dieses Thema ein Wort verloren hat. In Denkendorf war er dann viele Jahre Gemeinderat, war auch in der Nachkriegszeit im undankbaren sogenannten Wohnungsausschuss, der Wohnraum für die Heimatvertriebenen requirieren musste, auch mit Androhung von Zwangsmaßnahmen. Er war Urlaubsvertreter von Bürgermeister Walter Dietrich. Als ich diesen 2013 traf und ihn fragte, ob sie jemals über die Zeit des sogenannten Dritten Reiches gesprochen hätten, antwortete er, kaum, fast nie, aber einmal habe mein Vater zu dieser Zeit gesagt, es waren verlorene Jahre. Bei meiner Ausbildung zum Prädikanten der Evangelischen Landeskirche traf ich als Ausbilder den Schuldekan Karl Fischer. Ich habe ihren Vater gut gekannt, sagte er zu mir und erzählte mir über ihn. Das war 3 Jahrzehnte nach seinem Tod. Mein Vater starb 1961 elend an Magenkrebs. Karl Fischer war früher in Denkendorf Volksschullehrer gewesen. Er habe dort nach dem Krieg einen evangelischen Männerkreis gegründet für Männer, die, wie er sagte, für den Pietismus nicht zu gewinnen waren. Er habe auch meinen Vater dazu eingeladen. Dieser habe sich im Männerkreis zunehmend wohlgefühlt und schließlich zum Ausdruck gebracht, dass er sich hier menschlich und geistig zu Hause fühle. Sie hätten am Rande ihrer Abende manchmal über die Nazizeit gesprochen. Ihm gegenüber habe er schon eingeräumt, welches Unrecht damals geschehen sei. Weiter berichtete mir Karl Fischer, dass er ihn einen Tag vor seinem Tod am Krankenlager besucht habe und zur Entlassung meiner Mutter den ganzen Nachmittag dort verbracht hätte. Dabei habe er ihm den Psalm 86 ganz vorgelesen, in dem es unter anderem heißt: Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Denn deine Güte ist groß gegen mich. Du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes. An der inneren Bewegung, die er dem Sterbenden abspürte, habe er gemerkt, dass mein Vater diesen Psalm für sich nachvollzogen habe. Er habe Unruhe gezeigt und schließlich gesagt: Wenn ich mein Leben überblicke, erkenne ich keinen Ertrag. Mit dieser Bemerkung habe mein Vater offensichtlich den Einsatz vieler Jahre für falsche oder fragwürdige Ideale im Blick gehabt. Er habe ihm geantwortet, dass er doch in dieser Zeit mit ganzem Einsatz für seine Überzeugungen gearbeitet hätte. Wenn sich auch jetzt zeige, dass manches vom Ansatz her falsch gewesen sei, sehe Gott doch das Herz an, seinen Einsatz für das vermeintlich Gute. Er werde einen gnädigen Richter finden. Er starb am nächsten Tag, nachdem wir im Kreis der Familie das Abendmahl gefeiert hatten. Zu der Zeit, ich war 19, empfand ich über den Tod meines Vaters nur Verwirrung, aber eigentlich keinen Schmerz, weil ich damals noch mangels jeder Chance zu einer fairen Auseinandersetzung in innerer Rebellion gegen meinen Vater gelebt habe. Erst später, als ich durch ein seelsorgerliches Gespräch alle meinen Frust ablegte und auch mit Hilfe von Karl Fischer die unerledigte Auseinandersetzung mit meinem Vater nachgeholt hatte und bei Jesus Christus abgelegt, empfand ich Schmerz. Ich hätte heute mit meinem Vater, wäre ich so im Reinen, wie ich es mir früher nie hätte träumen lassen. Ich wünsche jedem, dass er mit seinen Eltern, Geschwistern und sonstigen Wegbegleitern zu Lebzeiten klarkommt und es wenigstens versucht. Und wo jemand bei solch einer Klärung geholfen hat, sollten Sie dieser Person ein Briefle des Dankes schreiben. Ich wünsche jeder Eltern-Kind-Beziehung ein Klima, dass Kinder jederzeit nachfragen können, wie es die Eltern zum Beispiel bei einem unbedachten Satz gemeint haben, ob das immer noch gelte. Eltern sollten Unbedachtes zurücknehmen und sich bei Fehlern auch bei ihren Kindern entschuldigen, egal wie alt sie sind. Ich habe jedenfalls bei Gelegenheit jedes unserer erwachsenen Kinder gefragt, ob irgendetwas vorläge, was sie im Blick auf ihre Kindheit und Jugendzeit etwa belaste. Alle haben verneint. Ist schon recht, Papa, war eine der Antworten. Darüber bin ich froh. Soweit mein Bericht. Für Fragen stehe ich jetzt gerne zur Verfügung.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass 22 Leute klatschen und sich für Ihren Vortrag bedanken. Es ist in der Tat sehr beeindruckend für uns jetzt, dass wir die Zeitspanne nicht nur jetzt in einer, sagen wir, geschichtswissenschaftlichen Analyse und einem geschichtswissenschaftlichen Rückblick noch uns mal vor Augen führen, sondern in so einer persönlichen Note und auch in so einer persönlichen Auseinandersetzung, wie Sie es uns jetzt dargelegt haben. Und ich weiß auch aus unseren Vorgesprächen, dass Sie, dass es für Sie schwer war, diese ganze Zeit und das Wirken Ihres Vaters, insbesondere als Nationalsozialist, eben jetzt nochmal aufzuarbeiten und für sich, aber Sie haben es am Schluss gut geschildert, und für sich mit dieser Sache dann auch irgendwo zurechtzukommen. Das ist wirklich sowohl bewundernswert wie auch, denke ich, fast einmalig. Also mir sind solche persönlichen Analysen und Rückblicke bisher nicht bekannt. Also nochmal, Herr Grimm, ganz, ganz herzlichen Dank hierfür. Wir sind ja eine relativ kleine Runde. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand direkt Fragen oder Anmerkungen hat, dann könnte er einfach sein Mikro einschalten und sich hier äußern. Hat jemand irgendwelche Fragen oder Ergänzungen oder Anmerkungen? Wenn nicht, Herr Grimm, dann sind wahrscheinlich alle noch so beeindruckt von Ihren Schilderungen. Wir haben uns erlaubt, Herr Grimm, aber da müssen wir uns dann im Nachgang nochmal drüber unterhalten, bilateral. Wir haben diesen Vortrag von Ihnen aufgezeichnet und dann können wir uns nochmal abstimmen, wie wir denn dann hinterher auch noch auf den AGD-Seiten oder in anderen Medien dann nochmals kommunizieren. Dann, lieber Herr Grimm, sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sage den jetzt 23 oder 24 Gästen hier am Bildschirm ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass Sie jetzt einiges mitnehmen können und konnten von diesem Vortrag und von diesen Schilderungen von Herrn Grimm, die ja sicherlich, gebe ich zu, nicht einfach sind. Wir hoffen, dass die Post-Corona-Zeit bald kommt, dass wir wieder zu unserem üblichen Angebot mit Präsenzvorträgen und mit Führungen und Ausflügen dann wieder aufwarten können. Vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, irgendwann einen Online-Vortrag anzubieten. Ich sehe, das Interesse ist nicht gering und vielleicht sehen wir uns dann auf diese Art und Weise nochmal irgendwie. Bleiben Sie bitte dem AGD gewogen, unterstützen Sie weiter die Arbeit. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen, fast sommerlichen Abend. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.